Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources.
Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge unseres Podcasts Zugehört, denn wir berichten heute live von der Didakta. Ich bin Angela Kanal und ich bin die Content Managerin bei OER Info, die den Podcast Zugehört rausgeben. Ich stelle ganz kurz das Thema der heutigen Folge vor, und zwar beschäftigen wir uns heute mit Bildung für nachhaltige Entwicklung und OER mit dem Schwerpunkt auf berufliche Bildung. Ich möchte ganz kurz meine Gäste heute vorstellen, und zwar haben wir einmal in der Mitte Frau Chloe Frenzel. Sie ist Referentin beim BMBF und dort im Referat 333 und zwar für BNE zuständig. Genau, dann haben wir einmal hier außen Dr. Michael Schaar. Er ist Forschungsleiter für Bildung und digitale Medien am Institut für Zukunftsstudien und Technologie. Und außerdem Projektleiter der Projektagentur BBNE. Dann hier zu meiner Linken haben wir noch Herrn Dietmar Hefenlehl. Er ist im IT-Projektmanagement tätig beim HUBS. Und zwar ist das der Hub für berufliche Schule. Gut, bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich aber meine Gäste ganz kurz bitten, sich doch noch einmal kurz und knapp noch einmal gerne selbst vorzustellen. Fangen wir mit Frau Frenzel an.
Guten Tag, mein Name ist Chloe Frenzel, das wurde auch schon gesagt. Ich bin im Referat im BMBF, also zuständig für den Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir sind auch heute die nächsten Tage auch bei der Didakta jetzt mit einem Stand unterwegs. Betreuen also die Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in allen Bildungsbereichen in Deutschland zusammen mit ganz vielen Akteuren und Akteuren.
Gerne, Herr Schaar. Mein Name ist Michael Schaar. Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit dem Thema BNE und BBNE und muss hier eigentlich immer feststellen, dass die Wissenschaft sehr, sehr viele Erkenntnisse erbracht hat. Aber das Problem ist, wie bekommt man das tatsächlich in die Bildung hinein? Denn bei den Lehrenden an den Schulen, an den Berufsschulen oder auch im Rahmen des Ausbildernachweises für Ausbilder und Ausbilderinnen steht das Thema Nachhaltigkeit so gut wie gar nicht auf der Agenda. Das heißt, sie haben es nicht gelernt, sollen es aber sowohl in den Berufsschulen als auch in Betrieben entsprechend vermitteln. Und diesem Thema nehmen wir uns an und versuchen Wege aufzuzeigen, wie man BNE und BBNE besser, wenn möglich, digital weiterbringen kann und implementieren kann.
Ja, schönen guten Tag, Dietmar Hefenlehl. Ich habe die Freude beim FWU, das Portal für Berufsschullehrkräfte, HUBS, mitzugestalten. Und das ist mir tatsächlich ein großes Anliegen, weil die Berufsschullehrkräfte immer oder die Berufsschulen an sich, glaube ich, immer etwas hinten runterfallen, wenn Geld verteilt wird. Diesmal sind wir in der guten Situation, tatsächlich mit Bundesgeldern, also mit ein Digitalpakt Schule Projekt, eine bundesweit verfügbare Plattform für Berufsschullehrkräfte aufzubauen, um die Arbeit zu erleichtern.
Sehr schön, vielen Dank erstmal dafür. Gut, dann steigen wir in das Thema ein und wir beginnen mit Frau Chloe Frenzel. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind Sie seit circa 4 Jahren beim BMBF als Referentin?
Ja, das ist richtig. Ja.
Und dort, wie eben gerade schon gesagt, für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja jetzt eigentlich schon ein Dauertrend seit einiger Zeit oder ein Dauertrend-Thema. Und ich habe auch mal gestern noch mal geschaut. BNE, wenn man das in eine Suchmaschine eingibt, die uns alle bekannt ist, dafür gibt es einfach 130 Millionen Suchergebnisse. Also sieht man ja schon, was das eigentlich für ein umfangreiches Thema und auch wichtiges Thema ist. Und genau, dann würde ich Sie zum Einstieg jetzt einfach gerne bitten, noch mal kurz zusammenzufassen, was ist bzw. was umfasst BNE in Kürze?
In Kürze ist gut. Genau, also Bildung für nachhaltige Entwicklung steht für eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigen Denken und Handeln befähigt. Das ist die kurze Definition. Und sie ist im globalen Entwicklungsziel, also kurz diese SDG 4, als Unterziel 4.7 verankert. Und auf diese Grundlage entwickelt die UNESCO seit 2005 Weltaktionsprogramme zur Verankerung von BNE in allen Bildungssystemen der Welt. Und ich würde gern aus der Roadmap des neuen UNESCO-Programms BNE 2030 zitieren, weil diese Definition, wie ich finde, alle Facetten von BNE umschreibt. Also ich zitiere: BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, versetzt Lernende durch die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten, Werten und Haltungen in die Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen und verantwortungsbewusst zum Schutz der Umwelt zu handeln, sowie zur Wirtschaftlichkeit und eine gerechte Gesellschaft einzustehen, die Menschen aller Geschlechteridentitäten sowie heutiger und zukünftiger Generationen stärkt und gleichzeitig ihre kulturelle Vielfalt respektiert. Also man hört hier die unterschiedlichen Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung, also die ökologische, die wirtschaftliche, die soziale, die kulturelle. Und auch wichtig ist, dass BNE zum transformativen Handeln befähigt, also um die Herausforderungen der Gesellschaft zu überwinden. Es handelt sich also nicht um eine pure Wissensvermittlung, sondern es geht um eine Befähigung zum Handeln. Und dann kurz einfach zum BNE-Prozess in Deutschland, was ich ein bisschen angesprochen habe, zu meiner Vorstellung. Also die strukturelle Verankerung von BNE in allen Ebenen des deutschen Bildungssystems, das heißt in der Kita, in der beruflichen Schule, in der Schule, in der Hochschule oder im nonformalen informellen Lernen, wird in Deutschland durch das Bundesbildungsministerium koordiniert. Und wir haben mehrere Gremien, die das da begleiten, und das höchste Ebene ist die nationale Plattform BNE, in der 45 Persönlichkeiten aus und Einrichtungen aus der Bildung, aus der Politik, aus der Gesellschaft, aus der Wirtschaft sitzen, und diese Menschen haben die Aufgabe, BNE in den Strukturen, also das Bildungssystem in Deutschland zu verankern. Und im September hat diese nationale Plattform BNE zum Beispiel ein Impulspapier beschlossen, in dem sie 7 Hebel identifiziert hat, die zu einer beschleunigten Umsetzung des UNESCO-Programms BNE 2030 beitragen sollen. Genau, das ist die kurze Version von BNE in einem Nutshell, genau.
Ja, da könnte man wahrscheinlich jetzt wirklich noch stundenlang referieren drüber. Genau, Sie hatten ja gerade das Programm BNE 2030 angesprochen. Und da wir ja jetzt auch noch 2 Gäste aus dem Bereich berufliche Bildung haben, wüsste ich gerne, oder wie würden Sie das beschreiben, welche Rolle spielt denn die berufliche Bildung in Bezug auf die Agenda 2030?
Also das genau, also das ist Agenda 2030 von den Vereinten Nationen, und das ist das Programm BNE 2030 von der UNESCO. Also es sind 2 unterschiedliche Sachen, aber also das vorhin erwähnte UNESCO-Programm, also das heißt BNE 2030, also gibt auch eine sehr, sehr große Rolle der beruflichen Bildung, und sie adressiert sie, indem er also in dem S die der beruflichen Bildung den Auftrag gibt, zur Transformation der Wirtschaft beizutragen. Also kleiner Auftrag. Also hin zu einer nachhaltigen Produktion und zum nachhaltigen Konsum. Und das ist gut, weil also diese Idee des transformativen Handelns ist auch in der beruflichen Bildung besonders gut aufgehoben, weil ein ganz zentrales Merkmal der beruflichen Bildung ist die Handlungsorientierung. Das heißt, sie unterscheidet nicht zwischen der Vermittlung von Wissen und dem Handeln. Also beide werden im Lernprozess verschränkt, also in der Berufsschule und im Betrieb. Und außerdem ist Lernen in der Berufsschule nicht in Schulfächern organisiert, sondern nach fachübergreifenden Lernfeldern. Und das passt total gut zu BNE, also wo es genau darum geht, pluridisziplinär zu sein. Und es ist dann natürlich sehr, also es fällt einfacher, also BBNE zu verankern. Und was auch bedeutsam ist in der beruflichen Bildung, ist die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Also Azubis verändern bereits in der Phase des Lernens die Welt. Das heißt, also beim Bau von nachhaltigen Gebäuden zum Beispiel, also lernen sie schon die ganze Zeit an dieser Transformation zu arbeiten und diese Transformation zu verwirklichen. Und sie lernen dann also in der BBNE nicht nur über Nachhaltigkeit, sondern also sie, das wird Teil ihrer beruflichen Routine. Und diese Handlungsorientierung und diese Handlungskompetenz in der BBNE stiften für sie auch Sinn und Identität. Das heißt eigentlich, also dieses Konzept, also vom transformativen Handeln ist unserer Meinung nach, und das ist auch also in mehreren Positionspapieren, zum Beispiel in dem Forum Berufliche Bildung der Nationalplattform vor kurzem auch nochmal zum Ausdruck gekommen. Also sind genau, also ist in der beruflichen Bildung und diese Handlungsorientierung sehr gut aufgehoben.
Super, vielen Dank. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter auf das Thema berufliche Bildung ein. Und zwar würde ich dann das Wort an Herrn Scharp weitergeben. Genau, Sie haben ja mit Ihrer Projektagentur ganz viele Materialien erstellt, und jetzt zitiere ich, um die neuen Standard-Berufsbildpositionen Umweltschutz und Nachhaltigkeit konkret auszugestalten. Und dieses umfasst, glaube ich, mittlerweile über 100 Berufsbezeichnungen, was ja schon echt eine beachtliche Anzahl ist. Zum Anfang würde ich gerne wissen, wie ist denn diese Projektagentur überhaupt entstanden? Wie ist es dazu gekommen?
Die Projektagentur ist eigentlich dadurch entstanden, dass es entsprechende Fördermittel gab für BNE. Und sich dankenswerterweise das BNE-Referat der BBNE gewidmet hat, in Zusammenarbeit mit dem BIP. Und so ist dieses Projekt entstanden. Und es ist auch wirklich einmalig. Es ist wirklich ein einmaliges Projekt mit einer unheimlichen Durchschlagskraft. So etwas gab es bestimmt nicht, weil wenn Herr Häfen da mal schaut, wie viele BNE-Materialien er hat, jetzt hat er endlich welche. Und zwar mehr, als die meisten Bundesländer überhaupt geliefert haben. Das Problem ist aber einfach, dass sowohl BNE und als auch BBNE immer noch, ich will mal so sagen, auf einer Meta-Ebene gefordert werden. Wir haben uns zum Beispiel die Lehrpläne angeschaut. Von 82 Berufen, 128 Berufsbildern und Fachrichtungen und Schwerpunkten vielmehr. So, und haben einfach festgestellt, es finden sich viele, viele Anknüpfungspunkte. Aber ich gebe jetzt mal zwei Beispiele, die für die Nachhaltigkeit wichtig sind und für unser Leben eigentlich keine Rolle spielen. Prägungen auf Bierflaschen. Sie kennen das ja, bestimmte Brauereien haben eine Prägung drauf. Und das bedeutet, dass diese Flasche wieder zu dem Ursprung zurückkehren muss. Wohingegen die Standard-Mineralwasserflasche, die kann auf kurzem Wege irgendwohin transportiert werden und kann wieder genutzt werden. Also das sind zum Beispiel so Dinge, wo ich sage, braucht man das wirklich? Braucht man das? Aber in der beruflichen Bildung wird nichts dazu gesagt, es wird nicht thematisiert. Ein anderes Beispiel ist das Thema Klimaschutz. Wir wissen ja nun, dass die Ernährung von enormer Bedeutung für den Klimaschutz ist. Also in Deutschland 15-20% der THG-Emissionen durch Landwirtschaft, Verarbeitung, Abfälle, Konsum und so weiter. Insgesamt auf europäischer Ebene wird das von IGLI sogar auf 30% geschätzt. Das heißt, aber Ernährung ist nun wirklich eines der schönen Beispiele, wo man ganz einfach was für den Klimaschutz tun kann. Man muss nur auf bestimmte Dinge verzichten und sich fragen, ist dieses Lebensmittel wirklich wichtig für mein Lebensglück? Oder kann ich darauf verzichten? Und ich denke insbesondere an die Außerhausverpflegung, das heißt Krankenhäuser, Altenpflegeheime, Schulen, Kindergärten, wo man eben ein klimafreundliches Essen servieren kann. Und was die Menschen dann zu Hause machen und auf ihren Grill legen, ist ihre Angelegenheit. Da soll man gar nicht rangehen. Aber zumindest in der Außerhausverpflegung, die einigermaßen reglementiert ist. Aber es ist leider so, dass diese Themen nicht in der beruflichen Bildung behandelt werden. Und deswegen sind wir einfach enorm froh, dass wir diese Förderung vom BMBF bekommen haben, weil wir konnten dann tatsächlich für diese 182 Berufsbilder, 128 Fachrichtungen und Schwerpunkte einfach mal alles durchdeklinieren. Wir sagen nicht, das muss gemacht werden. Aber diejenigen, die sich damit beschäftigen, sollten es lesen und dann entscheiden für sich, ist mir das wichtig oder nicht. Das heißt, wir versuchen, die Wissensbasis zu verbreitern und sind dann eben den Schritt zu HUBS gegangen, wo wir die ganzen Materialien eingerichtet haben.
Also ich habe mir persönlich auch mal den Bäckerberuf angeschaut oder die Materialien, die dort vorliegen. Und ich habe dazu echt, also ich muss sagen, dass es wirklich, ist ihnen wirklich gut gelungen, auch für Leute, sage ich mal, die da jetzt nicht so mit dem Thema vertraut sind. Also ich kann Ihnen nur mein persönliches Lob aussprechen.
Man muss natürlich dazu anmerken, es sind 13 Institutionen gewesen und 37 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die da gearbeitet haben an dem Thema. Und es wurde enorm auf die Qualität geachtet, dass wir wirklich den absoluten wissenschaftlichen Stand haben. Deswegen sind auch die Literaturverzeichnisse teilweise 10, 20 Seiten lang. Weil wir einfach gesagt haben, wir bringen das auf einen sicheren Stand. Und die, die es nutzen, müssen dann für sich entscheiden, bringen sie es in die Schule ein, in die Berufsschule oder in die berufliche Bildung.
Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass da sehr viel Arbeit dahinter steckt. Gut, ja, wir sind ja hier bei von OER Info. Natürlich sprechen wir dann auch das Thema OER an. Genau, Ihre Materialien stehen ja eben als OER zur Verfügung. Was sehr gut ist, da im Bereich OER die berufliche Bildung leider immer noch so ein bisschen hinterherhinkt, muss man leider zugeben. Wie gestaltete sich denn der Prozess der Erstellung und wer war daran beteiligt? Da haben Sie ja eben gerade schon ein bisschen was dazu gesagt, aber wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, ja, wir möchten das gerne als OER zur Verfügung stellen?
Ja, es ging ja gar nicht anders, als das als OER-Materialien zu machen. Das muss einfach sein, damit da keine Copyright-Probleme sind und die Leute dann das entsprechend, sie sollen es ja nutzen, auch meinetwegen verändern, sollen was ausschneiden, sollen was hinzufügen halt. Und deswegen musste es unbedingt OER sein. Es hatte natürlich den Nachteil, dass wir dann in zwei von den drei Materialien komplett auf Bilder verzichten mussten, weil einfach Bilder grundsätzlich ein Problem sind. Aber wir haben dann noch eine Foliensammlung gemacht und als Handouts gestaltet mit eigenen Grafiken und Bildern, sodass wir da auch noch etwas für den Unterricht haben. Die Schwierigkeit war ja, es ging um BBNE. Und die duale Berufsausbildung ist ja nun mal dual. Das bedeutet, es gibt einen Teil Berufsschule und es gibt einen Teil Betriebe. Und wir wissen jetzt nun, dass die Lehrkräfte an den Berufsschulen zumeist eine akademische Ausbildung haben. Also es gibt bestimmte Bereiche, wo die Lehrkräfte nur den Meister haben, also keine akademische Ausbildung. Das heißt, wir mussten versuchen, die Materialien so aufzubereiten, dass das eben nicht nur rein wissenschaftlich ist. Das war das eine. Und noch wichtiger war es, wir wollten ja sowohl die Berufsschulen mit Materialien versorgen, als auch die Betriebe. Und jetzt ist es leider so, bei den Betrieben ist die Gestaltung so, dass die Standardberufsbildposition Umweltschutz und Nachhaltigkeit in bisher ungefähr 30 Berufsbildern eingeflossen ist. Die anderen 290 haben noch die alte Position Umweltschutz, aber wir haben für alle so getan, als wenn das mal schon jetzt drin wäre. So, und da haben wir es mit dem Problem zu tun, da können wir keine akademischen Dokumente hinliefern, die über 2-3 Seiten ein Problem genau aufschlüsseln. Und da haben wir dann zu folgendem Trick gegriffen. Die Standardberufsbildpositionen sollen von den Ausbildern und Ausbilderinnen integrativ im Ausbildungsprozess vermittelt werden. Das heißt, sie weisen den Lehrling an und sollen dann aber erklären, unter anderem, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun, gegebenenfalls, was hat das mit Digitalisierung zu tun, also weil es gibt eben 4 Standardberufsbildpositionen. Und da ist aber meine Meinung, das können die nicht. Das können sie einfach nicht, weil wir arbeiten in diesen Bereichen seit 20, 30 Jahren immer wieder neue Projekte und wir lernen und lernen und lernen halt. Ausbilder haben einen ganz anderen Schwerpunkt. Die wollen, dass ein Produkt hergestellt wird, dass eine Dienstleistung angeboten wird. Und da ist Nachhaltigkeit, spielt ja keine Rolle in dem Sinne. Und deswegen haben wir zu dem Trick gegriffen, dass wir uns die sogenannten berufsprofilgebenden Berufsbildpositionen genommen haben. Das sind die Tabellen in der Ausbildungsordnung und haben einfach gesagt, zu einer berufsprofilgebenden Berufsbildposition, was könnte die mit Nachhaltigkeit zu tun haben? Und das ist teilweise relativ simpel. Der Fachmann für Systemgastronomie oder für Restaurant- und Veranstaltungswirtschaft berät den Kunden zu den Menüs. Mehr steht da nicht. Aber warum nicht auch zu dem Thema Gesundheit, Klimaschutz? Das sind ja enorm wichtige Dinge. Und nur wenn das explizit drinstehen würde, würde es auch in der Ausbildung eine Rolle spielen. Aber wir haben jetzt zumindest die Materialien geliefert, dass man es einfach nutzen kann, wenn man der Meinung ist, das ist einfach wichtig. Und das war eben der Trick. Deswegen konnten wir eben relativ kurz und knapp für die ausbildenden Betriebe halt große Tabellen, wo dann das Ganze auch in Kompetenzformulierung umgesetzt wurde. Und für die Berufsschulen gibt es dann eben die Dokumente zum Nachlesen, weil Lehrkräfte es gewohnt sind, auch längere Texte zu lesen.
Ja, jetzt haben Sie natürlich die Materialien alle wunderbar erstellt, aber die müssen natürlich auch verbreitet werden. Und da kommt jetzt Herr Hebenbeel mit ins Boot. Ja, Sie hatten es auch ganz kurz schon angesprochen, aber wie ist denn diese Kooperation zustande gekommen? Wer ist auf wen zugegangen?
Ja, ich glaube, das war ein Kontakt über den Vorsitzenden der Fachgruppe, der Herr Bartruff, der davon Wind bekam. Und also wir sind, also unser Ansatz bei HAPS ist ja ein bisschen ein anderer, weil bei uns Nachhaltigkeit natürlich eine Rolle spielt, aber nicht der Hauptschwerpunkt ist. Die Mediathek, die wir zur Verfügung stellen, die ein kleiner Teil von HAPS ist, geht es ja darum, Materialien zu verteilen und verfügbar zu machen. Von daher sind wir natürlich sehr dankbar für diese Kooperation, weil die so Leuchtturmprojekte, nenne ich sie mal, die auch gefördert werden und damit die Kapazitäten und die Budgets haben, vor allen Dingen auch, um dann entsprechende hochwertige und wirklich sinnvolle Materialien zu erstellen, die jetzt an den Mann und die Frau zu bringen. Und das ist ja letztlich eine unserer Hauptaufgaben als Plattform für die berufliche Bildung, dass wir für die Lehrkräfte eine Mediathek zur Verfügung stellen. Und da kommt jetzt natürlich auch OER wieder ins Spiel, die frei lizenzierte Materialien von guter Qualität bundesweit verfügbar machen. Und hier ist es, also ich glaube, es geht ja nun auch um OER. Ich glaube, ein bisschen braucht es noch einen Bewusstseinswandel in Deutschland, dass OER-Materialien, also Sie haben darauf hingewiesen, Herr Schaab, es ist natürlich nicht ganz einfach. Also ich habe in der beruflichen Bildung habe ich es mit Maschinen zu tun. Die haben ein Branding auf ihrer Maschine und sind dann vielleicht vom Foto her wieder irgendwie schwierig einzusetzen. Aber es gibt diverseste Schwierigkeiten, aber die lassen sich alle ohne weiteres überkommen. Und da muss man noch vielleicht ein bisschen anschubsen, dass auch in der beruflichen Bildung die Materialien auf freie Lizenzbasis gehoben werden, dass wir da den Lehrkräften die Arbeit ja immens vereinfachen können und die Verteilung für die Materialien jetzt Herrn Schaab, das wäre ja auch schwierig dann aus Ihrer Position. Also Sie machen eine wunderbare Arbeit und dann liegen die Materialien da. Und da hoffen wir doch, dass wir jetzt dann diesen Schwung, der kommt, indem wir die Materialien bekommen, dass wir den dann auch weitergeben. Und
Ich wollte vielleicht nur kurz ergänzen. Also es ging auch uns darum, dass diese Materialien also nicht auf Plattformen rumliegen, die vielleicht nicht abgerufen werden. Und wir wollten auch nicht das Rad neu erfinden. Also es gab mit HUBS also eine Plattform der Länder, also für die berufliche Bildung. Und es war wichtig, dass sie dort landen. Wir haben auch also vom BNE-Prozess auch ein BNE-Portal, wo sie auch da abgebildet werden. Und Herr Schaap hat auch also eine eigene Homepage für die PAB BNE geschaffen. Das heißt, es ist schon an drei Orten veröffentlicht, aber die Idee war, dass wir einfach die Plattform nutzen, die es schon gibt. Genau, und das heißt, es ist HUBS und das ist auch Mundo, also für die Schule. Das wurde auch da eingespeist.
Ja, vielleicht noch ein kleiner Exkurs, ganz kurz für diejenigen, die HUBS jetzt vielleicht nicht kennen. Was bieten Sie denn noch, außer jetzt die OER-Materialien zum Beispiel, an?
Genau, das ist nicht weiter erstaunlich, wenn es noch nicht bekannt sein sollte bei einigen, weil es noch eine sehr junge Plattform ist, die, wie gesagt, ein Digitalpakt-Schule-Projekt, was von allen 16 Bundesländern unterstützt wird. Das wird in den Bundesländern momentan noch etwas unterschiedlich behandelt, ob es schon an die Lehrkräfte kommuniziert wird oder nicht. Aber wie ich erwähnt habe, das ist einmal eine Mediathek, die OER-Materialien hat, und der große Vorteil ist, also Mundo wurde ja auch gerade schon genannt, sowohl Mundo als auch HUBS haben dieselbe Datenbank im Rücken. Und das ist eine Datenbank, die es ermöglicht, über große Datenmengen hinweg eine zielgerichtete Suche zu ermöglichen. Dadurch, dass wir, egal ob die Materialien bei uns liegen, ob sie woanders liegen, das spielt alles keine Rolle, aber irgendwie in dieser zentralen Mittelschicht, die wir verwalten mit den Metadaten, ermöglichen wir es hier den Lehrkräften bundesweit auch dann entsprechend für die Lernfelder, kamen vorhin schon ins Spiel, berufsgenau, themengenau und auch lernfeldgenau die Materialien zu suchen und zu finden. Das ist die Mediathek. Darüber hinaus gibt es verschiedene Verzeichnisse. Das sind Berufsschulverzeichnisse, das sind die Lehrpläne, die es gibt. Es gibt Übersichten über Termine. Wir haben auch eine kleine Redaktion bei uns direkt am FWU, die redaktionelle Beiträge erstellt. Auch hier erhoffen wir uns noch ein bisschen mehr Schwung aus den Ländern, dass wir auch hier dann noch mehr Informationen kriegen und veröffentlichen können. Das Ganze ist ein Prozess. Wir sind jetzt live mit einer ersten Version von HUBS. Das ist ein öffentlicher Bereich, um dann die Diskussion auch bei den Lehrkräften zu ermöglichen, was ja irgendwie gerade in dem Bereich, über den wir jetzt sprechen, dann die Nachhaltigkeit. Also gerade wenn wir jetzt über diesen, naja, frischen Input, der da gekommen ist in die berufliche Bildung, wenn wir darüber sprechen, werden wir in Kürze den Lehrkräften diverseste Möglichkeiten bieten, sich darüber auszutauschen und auch eigene Materialien weiterzuentwickeln, auch gemeinsam zu entwickeln. Das wird ein Editor sein, mit dem man in Echtzeit gemeinsam arbeiten kann, egal wo man sitzt. Also alles ist immer bei uns darauf ausgelegt, dass es bundesweit immer verfügbar ist. Also es wird ein Videotool geben, es wird die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen, es wird die Möglichkeit geben, gemeinsam erarbeitete Materialien abzulegen und damit haben wir dann hoffentlich auch die Infrastruktur geschaffen, damit solche Projekte nicht einfach nur in einer Mediathek landen, sondern tatsächlich auch Ausgang sein können für weitere Materialien, die entstehen, dadurch, dass sich Lehrkräfte zusammenfinden, zusammen an neuen Materialien arbeiten und diese dann auch wiederum natürlich als OER-Material in der Datenbank und Mediathek ablegt.
Ja, um noch mal ganz kurz oder noch bei OER zu bleiben, die Frage gebe ich jetzt an Sie alle in die Runde. Noch mal ganz kurz zusammengefasst, worin sehen Sie die Potenziale von OER, insbesondere in Bezug auf berufliche Bildung und beziehungsweise der Beitrag, den HUBS dazu leisten kann, haben Sie ja gerade schon angesprochen. Wie würden Sie das kurz und prägnant zusammenfassen, die Potenziale?
Also ich sage nur einen Satz. Also ich glaube, Also bei OER, das hat auch Herr Findl gerade gesagt, also ist der Vorteil, und das hat Herr Schaap auch am Anfang gesagt, ist der Vorteil, dass diese Materialien einfach frei zur Verfügung stehen und dass man auch rein schnibbeln kann, dass man sich einfach nur eine Seite nehmen kann, dass man in Kooperation mit anderen Lehrkräften also daraus ein neues Dokument machen kann oder neue Präsentation. Und ich glaube, das sind die Lehrmaterialien der Zukunft einfach. Also ich meine, ohne sie werden wir nicht dazu kommen, dass das alles digitalisiert wird und dass man auch nicht in Kooperation zu neuen, ich glaube, das sind die Schulbücher der Zukunft.
Ich glaube auch tatsächlich, dass Lehrkräfte inzwischen ihre Zeit viel stärker für individuelle Förderung an anderen Stellen einsetzen müssen. Es wäre fast schon tragisch, wenn in Deutschland 300 Lehrkräfte an ihrem Arbeitsplatz sitzen und das inhaltlich identische Arbeitsblatt entwickeln. Das erscheint mir sinnfrei. Also dann doch lieber in die Mediathek gehen, das richtige Daten oder die Daten, die man braucht für seinen Unterricht finden und dann entsprechend vielleicht auch mal einen Schritt weiter zu gehen und die Nachhaltigkeit mit in den Unterricht aufzunehmen, weil man die Zeit dafür hat dann und aber auch qualitativ hochwertigen Unterricht zu machen, weil man an der Stelle, wo es nicht notwendig ist, sich die Zeit sparen kann.
Ja, Stichwort digitale Materialien. Die Frage würde ich gerne an Frau Frenzel nochmal stellen. Bitte korrigieren Sie mich, wenn die Zahl nicht stimmt. 2022 hat die nationale Plattform BNE unter Vorsitz des BMBFs Gütekriterien für digitale Materialien für BNE entwickelt. Was genau beinhalten denn diese Gütekriterien?
Ja, also das haben Sie richtig eingeführt. Also das war auf der Basis eines Beschlusses der nationalen Plattform BNE. Und da gab es eine Arbeitsgruppe, die diese Gütekriterien entwickelt hat. Da waren also mehrere Organisationen beteiligt, zum Beispiel der Bundesverband der Verbraucherzentralen oder auch der Wissenschaftsladen Bonn. Also kann nicht alle auflisten, aber das war wirklich eine sehr interessante Arbeitsgruppe, die beschlossen hat, also dass sie Kriterien entwickelt, also Gütekriterien entwickelt für BNE, digitale BNE Lehr- und Lernmaterialien. Und wir haben auch in Diskussionen in der Nationalplattform uns darauf verständigt, dass die Autorinnen und Autoren von diesen Lehrmaterialien sich selber verpflichten, diese Kriterien berücksichtigt zu haben, und dafür erhalten sie von uns ein Gütekriterien-Siegel. Das ist jetzt in den letzten Monaten entstanden und das führen wir nach und nach auf unserem BNE-Portal ein, und wir haben die Absicht, dass es da auch sich noch mehr vermehrt sozusagen, weil bis jetzt gibt es keine Gütekriterien für digitale Materialien. Das sind jetzt BNE-Kriterien, aber ich muss sagen, diese Kriterien, die da aufgelistet werden, die sind auf dem BNE-Portal ersichtlich, das kann man mir sich angucken im Katalog. Also es betrifft die Kategorien Inhalt, Methodik, formale Gestaltung, es geht um Partizipation, Urheberrecht, Vernetzbarkeit, ich kann nicht alle auflisten, aber das sind Sachen, die eigentlich für alle möglichen Materialien gültig sind, und ich glaube, dass es da in Zukunft vielleicht eine Möglichkeit wäre, für Plattformen wie Hubs oder Mundo auch so ein Siegel zu haben, damit auch die Lehrkräfte eine bessere Sichtbarkeit haben, weil das ist eigentlich das Urproblem in der digitalen Welt, dass es so viel gibt, dass man nicht mehr sehen kann, was gut ist oder nicht. Und da haben wir mit diesen Gütekriterien eine Art Qualitätssicherung eingeführt. Natürlich auf der Basis von Selbstverpflichtung. Es gibt keine BNE-Polizei, die das alles überwacht. Das wäre auch Personal, nicht zu stemmen. Aber trotzdem ist, glaube ich, diese Idee, dass man sich diesen Katalog anguckt und ankreuzt und guckt, okay, habe ich das bei der Produktion berücksichtigt. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Möglichkeit.
Ja, auf jeden Fall. Mit Blick auf die Zeit kommt jetzt die Abschlussfrage wieder an alle in die Runde. Welche Zukunftsvisionen oder Anforderungen oder auch Wünsche haben Sie in Bezug auf OER, BNE und eben speziell BBNE?
Fange ich mal an. Also ich hätte natürlich den Wunsch, dass wir die 82 Berufsbilder um weitere 240 ergänzen, damit wir dann tatsächlich alle haben. Weil ich halte es einfach deswegen für sinnvoll, weil ich kenne den Prozess, der wie praktisch die Berufsbildung von den entsprechenden Institutionen umgesetzt wird, wie modernisiert wird, das kenne ich alles. Und es gibt zum Beispiel eben so dieses grundlegende Problem, dass es einfach eine Trennung gibt. Das heißt, die Leute reden nicht mit den anderen Institutionen, die auch irgendwie was mit der beruflichen Bildung zu tun haben. So. Und insofern würde ich mir echt wünschen, wenn wir tatsächlich Fördermittel haben und dann auch meinetwegen über Jahre, 4, 5 Jahre hinweg, dass wir einfach Stück für Stück diese Materialien ausarbeiten können, weil man kann nicht mehr zurückgehen dann. Das heißt, man kann sich nicht hinstellen und sagen, na, dieses Thema ist nicht wichtig, dieses ist nicht wichtig und dieses ist nicht wichtig. Nein, wir haben es ja wissenschaftlich belegt, wie wichtig die Themen einfach sind. Und dann muss man sich ganz bewusst dagegen entscheiden. Man kann es machen. Aber ich garantiere Ihnen, dass jeder, der sich dagegen entscheidet, auch ein schlechtes Gewissen hat, weil er einfach weiß, nein, es ist falsch. Und aus was für Gründen, berufspolitischen Gründen oder so ähnlich oder unternehmerischen Gründen, entscheidet man sich dann gegen das Nachhaltigkeitsthema?
Also mein Wunsch wäre, dass das Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung so kein Add-on ist, sondern dass es einfach eine Selbstverständlichkeit ist. Also das ist ein bisschen, was Herr Schapp auch gerade gesagt hat. Also nicht nur in der beruflichen Bildung, aber dass man alle diese Materialien und so weiter, dass man also diese Kriterien der Partizipation, dass man zum Handeln befähigt, dass man, dass es eine Selbstverständlichkeit wird. Wir arbeiten sehr intensiv daran mit den ganzen Partnerinnen und Partnern, aber ich glaube, das wäre so ein Wunsch. Und vielleicht ein zweiter Wunsch, habe ich auch gerade gesagt, also es geht um die Gütekriterien. Also ich würde mir wünschen, dass sie so langsam Fuß fassen und sich verbreiten und dass es dann also anerkannt wird als eine Art Qualitätskontrolle für alle möglichen digitalen Materialien. Also das wäre ein zweiter Wunsch.
Gut, dann wünsche ich mir auch noch was. Also ich wünsche mir natürlich, dass wir in der dualen Berufsausbildung haben wir, glaube ich, 125.000 Berufsschullehrkräfte. Also wir haben 125.000 Experten und Expertinnen. Dazu haben wir die ganzen Ausbilder, Ausbilderinnen in den Betrieben. Also wir sprechen über eine unendliche Menge an echten Experten zu den Themen der beruflichen Bildung. Und alle diese Menschen unterrichten und wissen etwas und haben Materialien, gerade während Corona sind wahrscheinlich Zehntausende, Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen von Dokumenten entstanden, die auf irgendwelchen Rechnern liegen. Und diese Materialien, und das ist, was ich eingangs mal sagte, mit dem Bewusstsein. Ich glaube, wenn wir dieses Bewusstsein schaffen, dass Lehrkräfte auch bereit sind und erkennen, wie sinnvoll es ist, diese Materialien als OER-Materialien zu teilen. Und egal, woher die Materialien kommen, ob sie aus geförderten Projekten stammen oder ob sie von einem einzelnen Lehrer aus einem kleinen Arbeitszimmer irgendwo stammen, das spielt keine Rolle. Aber sobald diese Materialien als OER-Materialien in der Welt sind, wird dieses Material über kurz oder lang verbessert werden, weil irgendjemand dieses Material benutzt, irgendjemand irgendwas verändert, irgendjemand es möglicherweise um Nachhaltigkeitsthemen erweitert und so weiter. Und also das wäre mein Wunsch, also mit offenen Armen dieses Thema OER anzunehmen und nicht aus Angst vor irgendwelchen Urheberrechtsthemen, die natürlich immer schwierig sind, aber die Finger davon zu lassen, sondern ich glaube, die Bildung kann enormst profitieren, wenn alle das Thema OER sich sehr zu Herzen nehmen.
Sehr schön. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass Ihre Wünsche, unsere Wünsche alle in Erfüllung gehen. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen und auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Überblick über BNE und BNE bekommen können. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank.